Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin begann als Party und war mit seinem Bekenntnis zur Vielfalt auch ein Zeichen lebendiger Demokratie. Bis am späten Samstagabend alle Freude durch einen mutmaßlichen Terroranschlag zerstört wurde. Der Tatverdächtige, der deutsche Staatsbürger Abdul B., ist tot, erschossen offenbar von Spezialkräften, nachdem Beamte den 21-Jährigen in einer Berliner Kleingartensiedlung am Sonntagabend aufgespürt haben. Welche Reaktionen möglicherweise auch Ängste die Tat in Berlin-Neukölln auslöst, einem Stadtteil mit sehr vielen Migrantinnen und Migranten. Darüber sprechen wir gleich mit Güner Balci, Integrationsbeauftragte in Neukölln. Zunächst aber ein Überblick über die aktuelle Diskussion und die Stimmung in Berlin nach dem Anschlag auf den CSD, jetzt zusammengefasst von Jan Menzel.
Als Zeichen der Solidarität wurde das Brandenburger Tor am Abend in den Regenbogenfarben angestrahlt. Dabei wurde der Schriftzug Berlin statt der Freiheit auf das Tor projiziert. Tausende Menschen hatten sich schon am Nachmittag dort versammelt. Viele äußerten Wut und Verzweiflung. Hass ist tödlich, stand auf Schildern. Ein Banner trug die Aufschrift: Wir werden weiterkämpfen, wir werden tanzen. Die Polizei konnte am Abend einen Fahndungserfolg vermelden. In einer Kleingartenkolonie im Bezirk Spandau wurde der mutmaßliche Attentäter Abdul B. gestellt. Nach Darstellung eines Polizeisprechers ging der 21-Jährige mit einer Stichwaffe auf die Polizisten zu, die daraufhin schossen. Trotz noch vor Ort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der mutmaßliche Attentäter. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll er am späten Samstagabend einen weißen Kleintransporter in den Berliner Tiergarten gesteuert und dabei Menschen überfahren haben. Danach soll er mit einer Stichwaffe auf Passanten losgegangen sein. Eine Frau starb, 29 Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Ermittler gehen von einem islamistisch motivierten Anschlag aus. Diskutiert wird nun auch über politische Konsequenzen. Abdul B. war der Polizei als Straftäter und Gefährder bekannt. Bundesinnenminister Dobrindt, CSU, nannte es nicht nachvollziehbar, dass er mit einer Bewährungsstrafe weiter auf freiem Fuß war. Auch Berlins regierender Bürgermeister Wegner, CDU, äußerte Zweifel an der Gerichtsentscheidung, lobte aber die Polizei für ihren Fahndungserfolg.
Informationen von Jan Menzel. Und am Telefon begrüße ich jetzt die Publizistin, Dokumentarfilmerin und auch Integrationsbeauftragte von Berlin. Parteilos sind Sie, Güner Balci. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Reaktionen können Sie uns heute früh schildern in Ihrem Stadtteil Neukölln auf diesen Anschlag auf den CSD?
Also bis zu dem Moment, wo der Täter gefasst wurde, hatten die Menschen Angst. Und man muss immer dazu wissen, dass in Neukölln sehr viele Menschen sich auch regelmäßig im Alltag mit dem Thema Islamismus auseinandersetzen. Und das sind größtenteils selbst Migranten oder Muslime. Das heißt, es gibt eine große Betroffenheit und Eltern, die auch wirklich immer wieder Angst um ihre Kinder haben. Auf der einen Seite, dass sie einer Gehirnwäsche unterzogen werden und auf der anderen Seite, dass sie Opfer werden von Diskriminierung und Gewalt durch andere Islamisten auch.
Können Sie uns das noch ein bisschen genauer beschreiben, wenn Sie sagen, das beschäftigt viele Menschen in diesem Stadtteil? Was ist denn die Hauptsorge?
Die Hauptsorge ist auf der einen Seite, dass alle immer über einen Kamm gezogen werden. Das heißt, dass wir eben einen Großteil der Menschen haben, die auch aus muslimischen Ländern bei uns leben, die alles andere sind als feindselig gegenüber anderen, die andersgläubig sind oder eine andere sexuelle Orientierung haben. Und gleichzeitig wissen aber Neuköllner, weil sie auch einschlägige Imame immer wieder in den letzten Jahren hatten, in einschlägigen Gemeinden, dass es natürlich auch Gruppen gibt, die da ganz anders ticken. Und so lebt man dann auch im Alltag teilweise sogar sehr eng nebeneinander. Und das ist die Situation bei uns.
Dann versuche ich das ein bisschen zu sortieren. Schauen wir mal, bevor wir auf Ressentiments zu sprechen kommen gegen Muslime insgesamt, schauen wir zunächst mal auf die auch durchaus vorhandene Homophobie in Ihrem Stadtteil. Wie groß ist dieses Problem?
Also wir haben in den letzten Jahren eine steigende bis stagnierende Zahl von homophoben Attacken gehabt, die aber ganz klar gezeigt hat, dass es da ein massives Problem gibt bei bestimmten Gruppen gegenüber Menschen, die offensichtlich mit ihrer Homosexualität auch auf den Straßen auftreten. Da gab es immer wieder bis hin zu schwersten Gewaltvorfällen Vorfälle bei uns, ähnlich wie mit den antisemitischen Vorfällen bei uns. Und das betrifft tatsächlich auch eine bestimmte Gruppe von Tätern, die sehr identisch sind mit der Gedankenwelt, die man jetzt auch nach und nach bei diesem Täter recherchiert. Das ist etwas, was tatsächlich nicht nur Neuköllnern Angst macht, sondern das ist eine Situation, mit der man sich immer wieder auch im Alltag, wenn man betroffen ist, ich nenne Ihnen mal Beispiele, wenn man an der Schule ein Kind hat, was sich als homosexuell outet und dieses dann über Wochen, Monate drangsaliert und gequält wird und auch immer wieder mit der Begründung, das sei nicht konform und nicht rechtens und würde nicht passen. Das sind Situationen, die wir tatsächlich haben. Und da braucht es auch viel mehr noch ein Auge drauf und eine Aufklärung.
Wer sind die Täter? Auch Täterinnen vielleicht?
Die Täter sind durch und durch ideologisierte, auch Täterinnen, Kinder und Jugendliche, denen ganz klar eine Verachtung gegenüber anderen beigebracht wird, auch oft schon ab kleinstem Kindesalter. Und was man auch nicht
beigebracht
vergessen darf,
von wem, wenn ich da nochmal nachfragen darf?
Das ist eine religiöse Schulung, das ist eine Wertevermittlung, die kann zu Hause stattfinden, ja, das gibt es auch. Und die kann aber auch eben, wie vermutlich in dem Fall dieses Täters, über religiöse Instanzen stattfinden. Ich bin mir ziemlich sicher, in den nächsten Tagen wird auch rauskommen, wo dieser junge Mann, in welchen Moscheegemeinden er regelmäßig unterwegs war. Und auch das zeigt ein bestimmtes Lagebild. Also das wird man wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch hören und lesen.
Was ist Ihnen denn jetzt bekannt über Menschen, die eine andere geschlechtliche Orientierung haben, die auf dem CSD gewesen sind? Wie geht es denen denn im Moment? Wissen Sie darüber was?
Also die Menschen, die ich kenne, die da waren, die sind alle zunächst mal total betroffen. Und ich glaube auch, dass es jetzt erstmal eine Zeit braucht, um zu überlegen, ob und wie man eigentlich damit in Zukunft für sich umgeht. Ne? Also auf der einen Seite der ganz starke Wille, weiterhin auch erkennbar zu sein in der Öffentlichkeit, ganz klar weiterhin für die Rechte, die so hart erkämpft wurden, einzustehen in persona. Aber auf der anderen Seite auch einfach große Ängste, dass man einfach nicht mehr so gerne in der Öffentlichkeit sichtbar und erkennbar ist. Das ist beides, ja. Und ich glaube, diese Angst, die kann man auch nicht nehmen. Also die begleitet einen. Ich würde mir auch dreimal überlegen, ob ich auf den nächsten CSD gehe. Ganz, ganz klar. Ich überlege auch, ob ich auf den nächsten Weihnachtsmarkt gehe. Das sind ja alles Dinge, die Menschen beschäftigen. Und diese Ängste müssen wir bekämpfen, indem wir die Ursachen bekämpfen. Ja? Also den Menschen, die den CSD miterlebt haben, geht es jetzt dementsprechend. Die Menschen, die ich kenne, die da waren, haben bereits gestern ein Zeichen gesetzt und haben sich klar dazu bekannt, dass sie auch weiterhin ganz offen für ihre Rechte und für ihre Art zu leben eintreten werden gegen alle Widerstände und alle Androhungen von Gewalt.
Junge Männer, die sich dem Islamismus zuwenden, die sagen ja selber aus ihrer täglichen Arbeit, die sind sichtbar, die sind auch erkennbar. Fällt das denn niemanden auf, der einfach mal sagt, passt auf den mal besser auf in der Community, in dem Stadtteil selbst?
Ja, das ist schwierig. Also das ist ein bisschen so, als würde man in einem Dorf leben, wo eine Gruppe von Rechtsextremen ist, die gewaltaffin sind und dann von den Bürgern und Bürgerinnen erwarten, sich um die zu kümmern. Das funktioniert in der Regel nicht. Das ist tatsächlich eine Aufgabe, die der Staat übernehmen muss und die staatlichen Institutionen. Und da, denke ich, können wir noch viel mehr machen tatsächlich. Wir haben auch einschlägige Moscheegemeinden, wo diese jungen Männer sich wohlfühlen, wenn man ihnen dort beibringt, Homosexuelle zu verachten, ja. Das sind ja alles Dinge, die ich Ihnen hier erzähle, die sind öffentlich bekannt. Das ist ja nichts, was nur ich weiß oder man nur weiß, wenn man da eine investigative Recherche macht. Also Homophobie ist etwas, was ganz klar in sehr vielen reaktionären Gemeinden regelmäßig gepredigt wird. Und alleine schon das sollte einen aufhorchen lassen. Und alleine schon das bräuchte eine klare Konsequenz. Ja? Also weil der Hass wird ja erst, der wird ja gesät bei Kindern. Ja? Die Verachtung, die wächst ja dann, ja, durch diese Unterweisung und Schulung. Und immer wieder in Abgrenzung, gläubig, ungläubig, rein, unrein. Das sind ja immer sehr, sehr harte Grenzen, die da zwischen Menschen gezogen werden. Alleine schon da müsste man ganz klar intervenieren. Man muss das sehr offen auch angehen, damit auch die Bevölkerung mal erfährt, was wird da eigentlich gelehrt? Wer ist da eigentlich mitverantwortlich, wenn man irgendwann Teenager hat, die in einem völlig anderen Wertekonstrukt aufgewachsen sind?
Ja, aber es wird ja schon interveniert in dem Sinne, dass es zum Beispiel Versuche gibt, Programme, Integrationsprogramme, dass man versucht, Aufklärungsarbeit vor Ort zu machen. Wirkt das alles nicht ausreichend?
Also Extremismus in der Form, in der er gepredigt wird, den kann man nicht mit einem Integrationskurs oder Auffangprogramm oder also mit einem Projekt irgendwie lösen. Ja? Also wirklich, wenn eine Gegengesellschaft gepredigt wird in Form von Normen und Regeln und Gesetzen, dann muss man sich da was anderes überlegen, weil in dem Moment, wo Kinder über Jahre ja so instrumentalisiert werden und auch so erzogen werden, dann hilft dann manchmal auch jedes Projekt nicht mehr. Ja? Also dann ist gelaufen, dann ist hat da eine Erziehung stattgefunden und tatsächlich auch über längere Zeiträume hin oft. Das ist nicht immer so eine Turbo-Radikalisierung, die gibt es auch, aber alleine schon die Idee, dass wir junge Menschen haben, die in unserem Land heranwachsen und wirklich im Kopf eine Gegengesellschaft mit sich tragen, die unvereinbar ist mit den Werten unserer Verfassung. Das ist schon ein sehr komplexes Problem. Ja, da hilft es einfach nicht, irgendwie ein Programm aufzusetzen, sondern da muss man wirklich die Ursache bekämpfen. Vielleicht muss man dann auch irgendwann mal eine einschlägige Moscheegemeinde schließen, um ein klares Zeichen zu setzen.
Frau Balci, auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die jetzt sagen, gerade auch nach diesem Anschlag, wir haben damit nichts zu tun und wir wollen nicht in den Kopf, in einen Topf geworfen werden, ja. Muslime mit Islamisten. Wie groß ist diese Sorge jetzt von neuen antimuslimischen Rassismus, gerade auch in Ihrem Stadtteil in Berlin-Neukölln?
Also Muslime sind in der Regel immer und sofort, auch wenn es so eine Tat gibt, bestimmten Feindseligkeiten ausgesetzt und konfrontiert damit, dass sie immer sofort mit in Haft genommen werden für diese Taten. Das begegnet sehr vielen Muslimen und über die Jahre hin ist das wirklich zu einem Standardproblem geworden für ganz viele, die offensichtlich muslimisch sind, vor allem Frauen mit Kopftüchern, erfahren diese Art von Diskriminierung in Alltagssituationen regelmäßig. Und das zeigt natürlich, dass unsere Gesellschaft einfach nicht verstanden hat, dass es da sehr große Unterschiede gibt und dass es einfach immer diese Differenzierung braucht. Ja? Also Muslime, wenn sie ganz normal ihren Alltag leben, sind in der Regel meistens die ersten Betroffenen von Islamismus, von Diskriminierung durch Islamisten bis hin zu Gewaltvorfällen von Islamisten. Weil nämlich Muslime, die nicht islamismuskonform leben, natürlich erstmal auch die größten Feinde für Islamisten sind. Das muss man erstmal verstanden haben. Und oft sind diese Muslime auch die besten Partner im Kampf gegen Islamismus, weil sie sehr viel wissen, weil sie in unmittelbarem Kontakt sind. Ja. Auch das ist etwas, was man immer mitdenken muss. Und mittlerweile sollten wir aber wirklich so kenntnisreich sein in dieser Gesellschaft, dass natürlich eigentlich ausschließlich extreme Rechte jede Tat nutzen, um gegen alle Migranten und Muslime zu hetzen. Und es sollte uns nicht davon abschrecken, dass wir differenziert und kritisch drauf gucken und gleichzeitig aber auch Muslimfeindlichkeit in jeder Hinsicht und überall erkennen und bekämpfen. Also das ist einfach notwendig. Ja? Das ist, ich nenne Ihnen mal ein Beispiel, das ist so, als würden alle Menschen denken, Deutsche sind alle Neonazis, weil man einen Neonazi-Aufmarsch gesehen hat. Das ist ja völlig absurd. Ja? Also diese Absurdität muss man einfach mal erkennen.
Sagt Güner Balci, Integrationsbeauftragte in Berlin-Neukölln. Wir haben gesprochen über den Kampf gegen den Islamismus auf der einen Seite und die jetzt wieder wachsende Sorge in Ihrem Stadtteil vor neuen antimuslimischen Ressentiments. Frau Balci, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
Danke Ihnen.